Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else.
Hallo zusammen. Ich habe heute als Gast Anke Weber, Autorin und Journalistin. Und wir haben gesprochen über Tod, Hunde und Männer.
Ja, hallo, danke schön.
Anke ist Autorin, schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, aber auch für einige Zeitungen über mein Landleben. Und du hast ja mal Sozialpädagogik studiert. Wie bist du dann so zum Schreiben gekommen?
Ja, also das geschrieben habe ich eigentlich schon vorher. Ich habe immer, ich habe immer so aus altem Schmierpapier von meinem Papa so Heftchen zusammengetackert und dann habe ich da irgendwie meine Geschichten reingeschrieben und die so in der Familie verschenkt und so. Und ich wusste dann aber irgendwie nicht so richtig, was ich studieren sollte. Meine Schwester hatte Germanistik studiert und irgendwie wollte ich unbedingt nicht das Gleiche machen wie die. Und habe dann mich irgendwie so umgeguckt und dann dachte ich, ach, so mit Kindern irgendwas machen finde ich super. Und so bin ich irgendwie erstmal zum Sozialpädagogikstudium gekommen. Und während ich das noch studiert habe, habe ich dann beim Radio so einen Nebenjob gehabt. Und dann war klar, ach nee, ich will doch lieber Journalistin werden. Ja, und da hat sich das dann so irgendwie so ergeben, dass ich dann eben auch bei einer Zeitung ein Volontariat gemacht habe. Das war bei der Walsroder Zeitung damals, für die schreibe ich jetzt auch immer noch unter anderem. Und dann nach dem Volontariat bin ich dann wieder zum Radio. Und diese Idee, dass ich irgendwie lieber mal ein Buch schreiben möchte, die blieb immer so im Hinterkopf. Aber ja, hat man dann nie so gemacht. Und eines Tages habe ich gedacht, so jetzt, wenn du das jetzt nicht mal dich hinsetzt und das machst, dann machst du es irgendwie nie. Also man muss sich ja hinsetzen und das tun. Und irgendwie habe ich es dann hingekriegt, als meine Tochter mal in so einem, die hatte so einen Frankreich-Austausch gemacht während ihrer Schulzeit. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt 2 Wochen weg ist, in diesen 2 Wochen nimmst du dir Urlaub, setzt dich dahin und fängst an, ein Buch zu schreiben. Und so hat es dann irgendwie angefangen.
War das denn dann auch so altersgerecht mit dem Alter deiner Tochter? Hast du so, also du hast ja für Grundschulkinder, du hast für Jugendliche, du hast für Erwachsene geschrieben. Ist das so ein bisschen auch vergleichbar mit deinen Lebensphasen? Oder?
Naja, also es stimmt jetzt, also Bücher habe ich eigentlich nur Jugendbücher geschrieben und es gibt noch so ein bisschen Zeugs für Kinder. Damit hat es eigentlich mal angefangen ursprünglich. Ich hatte mal so ein Hörspiel für Kinder gemacht. Mhm. Das war tatsächlich, als meine Tochter noch ganz klein war, und ursprünglich hatte ich das aber eigentlich für meinen Neffen gemacht, als der ganz klein war. Und zwar hatten wir da 2 Hunde und mein Neffe war bei mir zu Besuch und fand das mit den Hunden alles total spannend, wohnte aber weit weg und hat meine Schwester dann immer gelöchert, oh, was machen die jetzt und füttert Anke die jetzt, und naja, so ging das dann irgendwie, die war dann so ein bisschen genervt von diesen Fragen, und dann habe ich mich irgendwann, weil ich da ja auch beim Radio arbeitete, mich ins Studio gesetzt und habe ihm erstmal so eine Geschichte aufgenommen, die ich ihm geschrieben hatte, und daraus ist dann so ein Hörspiel geworden, das heißt Onno und Solo. Und eigentlich wollte ich das ganz gerne ursprünglich mal an einen Verlag bringen und bin dann zur Leipziger Buchmesse gefahren und habe versucht, das selber dort anzubieten, was natürlich totaler Quatsch war. Also, aber das bringt jetzt dann erst so die Erfahrung, wenn man sich da so ein bisschen umgetan hat. Ich bin tatsächlich mit meiner Tochter an der Hand über die Leipziger Buchmesse und hatte mir so Verlage rausgeschrieben und habe die angesprochen und so. Daraus ist dann nie was geworden. Irgendwann habe ich mit ein paar Bekannten dann ein Hörspiel draus gemacht und Phasen. Ja, insofern entsprach das natürlich einer Phase. Ich war mit kleinen Kindern zusammen und habe dann dieses Hörspiel für Kinder gemacht. Und irgendwann, als ich dieses Buch geschrieben habe, mein erstes Jugendbuch, war meine Tochter auch im entsprechenden Alter. Ja, das stimmt. Das hat sich so ein bisschen in diese Phasen so reingegeben. Mhm.
Man hat ja einfach so seine Vergleichsmöglichkeiten dann. Aber du hast ja auch für kleinere Kinder geschrieben, Kindergartenalter, wahre Abenteuer brauchen keine Wunder. Mhm. über die Trösterfiguren.
Ja.
Fand ich total gut, aber auch für Erwachsene. Für diejenigen nämlich, die Kinder haben, die dann Abi machen, aufgeregte Herzen. Was man so als Eltern dann auch durchmacht, wenn das Kind dann Abi macht und ja, was dann in Eltern auch vorgeht. Insofern, denke ich, hast du da ja doch eine ziemlich breite Palette. Also es ist ja für jedes Alter was dabei.
Ja, das stimmt schon. Das sind aber jetzt keine veröffentlichten Geschichten in dem Sinne von einem Verlag oder so, sondern es sind Geschichten, die kann man sich auf meiner Internetseite so runterladen. Die habe ich irgendwann mal geschrieben, aus welchen Gründen auch immer. Die kamen so aus mir raus.
Finde ich völlig gut. Also da erkennt man sich einfach auch wieder. Oder auch selbst, wenn man Kinder hat, halt die einzelnen Phasen und finde ich schon richtig gut. Also ich muss von mir sagen, ich wäre froh gewesen, wenn ich Jugendliche gewesen wäre zwischen 13 und 15 und hätte solche Bücher lesen können. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit, also ist alles schön, sondern du beschäftigst dich ja auch mit Themen, die ja einfach nicht so alltäglich sind, mit Tod, mit Problemen in der Schule, mit Mobbing zum Teil oder dass man eben gehänselt wird, ausgelacht wird. Und ich denke, das ist einfach sowas, was so jeden betrifft. Mir hätte das bestimmt so einige Male geholfen. Das ist einfach so. Da gab es damals ja noch nicht ganz so viel. Ne? Oder überhaupt auch nochmal auf die Thematik zu kommen. Probleme eben in der Schule, die da so auf einen zukommen, dass man ausgelacht wird. Das ist ja immer mehr und immer schlimmer auch ein Problem in den Schulen. Hast du schon mal mit Schulen auch zusammengearbeitet? Hast du da mal Lesungen gemacht?
Ja, also ich hatte schon Schullesungen, gerade mit dem ersten Buch, Regenbogenasche heißt das, und da hatte ich einige Lesungen, bei dem zweiten Buch dann eigentlich nicht so, und mal sehen. Also wenn die mich anfragen, dann mache ich das. Und
ja, vielleicht hört jetzt ja jemand zu und fragt dann mal an, würde ich unheimlich wichtig finden, weil das sind, denke ich, genau die Probleme, die Kinder und Jugendliche berühren, betreffen und wo sicherlich außer von den Eltern nochmal eine Hilfestellung auch kommen kann. Gut, sie müssten natürlich dafür lesen. Was hast du denn für einen Tipp oder wie hast du das mit deiner Tochter gemacht oder was hast du für einen Tipp für Eltern? Die Kinder lesen ja einfach immer weniger, ja, und das wird schon immer problematischer. Wie kriege ich Kinder zum Lesen? Also ich finde das unheimlich wichtig.
Ja, also ich habe einfach immer gelesen mit meiner Tochter. Das heißt, ich habe der einfach immer vorgelesen und die hat sich jetzt auch nicht unbedingt so als die Mega-Leserin zuerst entwickelt und dann habe ich schon gedacht so, ja, okay, du selber liest total gern und dein Kind irgendwie nicht so und dann gab es zu dem Zeitpunkt Harry Potter und da habe ich sogar das erste Buch auch vorgelesen. Ich erinnere mich noch mit Schrecken daran, weil da gibt es sehr viele komische Namen, die man dann lesen muss und das können auch echte Zungenbrecher sein. Und ich glaube, das zweite Buch habe ich dann auch noch vorgelesen. Oder da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall habe ich dann beim nächsten dann gestreikt und habe gesagt, du kannst selber lesen und entweder wartest du jetzt auf das Hörbuch oder du liest es dir selber durch. Und da waren die ja so heiß drauf, dass die das dann tatsächlich gelesen hat. Und dann war irgendwie der Bann gebrochen und dann hat sie einfach selber gelesen. Und wenn man sowas findet, was die Kinder so unbedingt wissen wollen und dann einfach mal sagen so, ja, musst du jetzt mal selber machen. Wer weiß, keine Ahnung, ob das dann bringt.
Ja, ich höre das halt immer so im Bekanntenkreis, dass viel Problemwälzerei so in der Jugend ist. Ja, also die gehen jetzt gar nicht mehr raus und erfreuen sich am Leben, sondern wälzen wirklich viel Probleme. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, zu zeigen, dass man aus Grau auch bunt machen kann. Also ich habe so, als ich deine Werke so gelesen habe, gedacht, ja, selbst Themen wie Tod werden nicht so negativ, wie wir das ja vielleicht früher noch in unserer Jugend auch erfahren haben, dargestellt, sondern es wird halt vernünftig damit umgegangen, offen darüber geredet und das finde ich schon eine richtig gute Sache.
Das war mir auch total wichtig bei dem Thema, also dass dass man dann merkt irgendwie, das Leben geht weiter und man kann trotzdem fröhlich sein, auch, also man kann ja auch auf der einen Seite trauern und auf der anderen Seite fröhlich sein und dann irgendwie damit umgehen und das wollte ich eigentlich auch zeigen, so dass, also wie man so nach vorne blicken kann, wenn einem irgendwie mit einem Tod irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis oder so da was Schlimmes passiert sozusagen und man da selber sehr nah betroffen ist, wie man da eben auch so mit umgehen kann. Das war mir eigentlich auch wichtig für die Jugendlichen. Und das war so, als ich das erste Buch geschrieben habe, Regenbogenasche, das wollte erst gar keiner haben. Da hatte ich mich bei Agenturen beworben, sozusagen mit dem Manuskript. Das war auch schon fertig geschrieben. Als ich mich beworben habe, ist eigentlich eher unüblich, man schreibt so ein Exposé und bewirbt sich dann. Und ich hatte aber noch keinen Agenten, war ja mein erstes Buch. Und ja, und da war dann ein Agent, der mir geschrieben hat, ja, Sie haben echt eine schöne Schreibe und so. Und wenn Sie mal ein anderes Projekt haben, gerne. Aber das Thema Tod, so, das kommt bei den Verlagen nicht so an, ist zu problembehaftet und so. Und dann war es so, erst als dieses, ich glaube von John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, das ist auch so ein Thema, ein Buch zum Thema Tod, als das draußen war, da haben die Verlage dann auch irgendwie ganz viel anderes zum Thema Tod veröffentlicht. Mhm. Da war das dann plötzlich irgendwie kein Thema mehr. Also irgendjemand muss dann manchmal mit so einem Thema auch so einen Durchbruch schaffen, warum auch immer derjenige es dann schafft, und dann dann kommen auch andere, die es dann gerne machen. Aber wenn man so ein bisschen so ein Thema hat, was sonst noch nicht so angefasst wurde, dann gibt es das oft, dass es erst einen Vorreiter gibt und die anderen dann so nachziehen.
Ja, denke ich, ist Tod auf jeden Fall, ne? Denn ich meine, unsere Eltern sind in der Generation groß geworden. Das sind ja noch die Mütter gewesen, die nicht mal Kontovollmacht hatten, die auch ihren Mann fragen mussten, ob sie Führerschein machen dürfen. Und dementsprechend wurde halt auch Tod behandelt. Das wurde halt so unter den Tisch gekehrt. Und es wurde einfach jetzt Zeit, den Jugendlichen zu zeigen, dass es auch eine ganz normale Sache ist, die zum Leben dazugehört. Und wie du gerade sagtest, dass man auch die fröhlichen Seiten daraus ziehen kann und sagen kann, also es ist jetzt nicht nur alles schlecht da dran. Ja? Man muss deswegen nicht in ein tiefes Loch fallen, weil jemand aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis gestorben ist. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, und diese ganze Bestattungskultur, die wandelt sich ja gerade extrem. Also dieser Wandel, der hat jetzt auch schon vor Jahren eingesetzt. Und ich finde, das merkt man auch total, dass das alles anders wird. Auch diese Trauerfeiern sind ja heutzutage oft schon ganz anders gestaltet. Also zumindest, wenn jüngere Menschen sterben. Ich sag mal so, in der älteren Generation jetzt noch nicht so. Aber ich habe das jetzt schon oft erfahren, dass das einfach ganz anders gehandhabt wird. Früher war es ja noch mal sogar so, dass man die Kinder eigentlich nicht mitgebracht hat zu einer Beerdigung oder so. Das war dann irgendwie schon, die bringt ihr Kind mit zur Beerdigung. Also zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist, hatte ich meine Tochter auch dabei. Und da wurde richtig drüber gesprochen, so ob das nun gut ist, die da irgendwie, dass die das nun miterlebt oder nicht. Aber ich finde immer, Kinder brauchen auch Klarheit. Und wenn ich die nicht mitgenommen hätte, hätte die ja gar nicht gesehen, was passiert da mit ihrer Uroma und was ist das, so eine Beerdigung und so. So hat sie es gesehen, wusste, okay, die wird da jetzt eingebuddelt, wie sie es nannte. Und dann wissen sie eben Bescheid und können damit auch wahrscheinlich aus meiner Sicht besser umgehen.
Unwissenheit macht halt auch einfach Angst.
Ja, und das macht Angst und wirft Fragen auf. Genau.
Sobald man erklärt, geht das auf jeden Fall wesentlich besser, ne? Werden das so die Themen bleiben oder hast du vor, auch über andere Dinge noch zu schreiben?
Ja, also das waren jetzt zwei Bücher, die ich hatte zum Thema Tod und Trauer. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, kann jetzt auch mal so richtig Spaß machen. Und jetzt habe ich gerade einen Festivalroman geschrieben.
Du sprichst über das neue Buch, was jetzt im April erschienen ist.
Ja, genau. Das heißt Naira und Jo, der Beat einer Liebe. Und ursprünglich hieß es mal Herz Pogo. Da geht es um Festivals. Es sind drei Festivals in einem Sommer. Und zwei Jugendliche, ein Mädchen und ein Junge, lernen sich dort kennen auf dem ersten Festival und sind auch mega verliebt vom ersten Moment an. Und dann gibt es ein Unwetter auf dem Festival und sie verlieren sich aus den Augen. Und das Buch handelt dann im Grunde davon, dass sie sich gegenseitig suchen. Es ist aus zwei Perspektiven geschrieben, also aus der Perspektive von der Naira und aus der Perspektive von Jo. Die wechseln immer diese Perspektiven. Mhm. Und so, dass man also erfährt, was passiert gerade bei Naira, was passiert gerade bei Jo. Manchmal sind da auch Parallelen, von denen die natürlich gegenseitig gar nichts wissen. Und diese ganze Geschichte erstreckt sich über drei Festivals und mir war es dabei wichtig, im Grunde dieses Festivalleben so ein bisschen niederzuschreiben und in dem Buch zu erleben, weil ich einfach selber gerne auf Festivals gehe und das total super finde. Ich hatte sozusagen so richtig meinen Spaß daran, im Winter weiter auf Festivals rumzutoben, indem ich einfach das geschrieben habe.
Ja, super, finde ich gut. Findest du es wichtig, dass Kinder Tiere haben? Also du hast ja selbst diesen wunderbaren Hund, der, wenn man auf dem Stuhl sitzt, eher so neben einem sitzt und ungefähr man auf Augenhöhe ist. Und
ja, das ist Kaschmir.
Genau, Kaschmir. Ganz lieber. Hast du als Kind auch schon Tiere gehabt?
Ja, also ich bin eigentlich mit Tieren aufgewachsen. Also erst gab es Katzen, die gehörten meiner Oma und meinem Opa, die wohnten gegenüber. Und ja, jeder von uns hatte quasi eine Katze. Meine Schwester hatte irgendwie so eine schwarz-weiße, nee, die war fast schwarz, die hieß Mohrchen. Und meine hieß Pinschi, das war so eine grau getigerte. Und das waren jetzt nicht wirklich unsere Katzen, also sie gehörten eben meiner Oma und meinem Opa. Und dann hat meine Schwester irgendwann angefangen, meine Eltern zu nerven. Sie wollte unbedingt einen Hund. Und meine Eltern haben sich dann irgendwie breitschlagen lassen und seit ich 6 bin, gibt es in meinem Leben Hunde. Erst gehörten sie immer meiner Schwester und irgendwann hatte ich dann selber einen Hund.
Mhm. Gehört, glaube ich, auch dazu. Also wenn man einmal Tier hat, dann braucht man auch immer ein Tier, sonst ist es immer so leer im Haus. Das kenne ich von uns auch. Meinst du, dass Tiere denn auch wichtig sind für Kinder?
Also ich glaube schon, dass es toll ist, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen, weil sie dann erstens auch daran schon so Verantwortung lernen können. Auf der anderen Seite jetzt gerade mit Hunden oder Katzen können sie auch so ein bisschen ihren Kummer, den sie mit anderen nicht teilen wollen, da ein bisschen ins Fell weinen und haben letzten Endes ja so ein Partner, der nicht viel von einem als Gegenleistung erwartet. Für den muss man nicht aufräumen oder so. Der ist da einfach und liegt und gibt Wärme und ist eben da. Das finde ich schon toll. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand nicht mit Tieren aufwächst, aber ich finde schon, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, es gut haben.
Also gerade Hunde sind einfach so sehr, sehr verständnisvoll und alleine der Blick, der macht dann schon, da sieht man, der Hund versteht einen.
Ja, du hattest eigentlich auch immer Hunde, oder?
Wir hatten eigentlich auch immer Hunde, ja. Jetzt die letzten Jahre nicht mehr so, aber bis vor 5 Jahren eigentlich seit meiner Kindheit auch und auch andere Tiere. Ich fand das auch immer total klasse. Ich denke, man lernt dann auch einfach, es ist gut, Kindern jetzt nicht das allein zu überlassen. Ich denke schon, dass Erwachsene da mitwirken sollten, aber man lernt einfach als
ja,
Kind,
ja, das finde ich auf jeden Fall auch,
so langsam damit umzugehen und man kann einfach, was du gerade sagtest, auf eine spielerische Art und Weise noch so die Verantwortung auch für ein anderes Lebewesen einfach zu lernen.
Ja, also man kann natürlich nicht davon ausgehen, wenn das Kind jetzt irgendwie einen Hund haben möchte oder so und man macht das dann, dass das Kind dann da irgendwie mit dem Füttern und dem Gassi gehen und dem ganzen Kram, also das bleibt letzten Endes an den Eltern hängen, muss man davon ausgehen.
Das sind ja auch einfach so Erfahrungen, die man auch erst sammeln muss, ja, also wir haben das ja auch irgendwann einfach erst erfahren müssen und ich denke, das ist einfach so eine Entwicklung, die dann auch kommen muss. Ist er auch so dein Beschützer, dein Hund?
Nee, das kann man jetzt nicht so sagen. Also der wirkt natürlich unheimlich beschützerisch, wenn den jemand sieht. Also es ist halt eine deutsche Dogge, der ist einfach riesengroß. Dann ist er auch noch schwarz. Also wenn jetzt irgendwie jemand da an den Gartenzaun kommt oder so, der hat sicherlich erstmal Respekt.
Ist er schon eine Erscheinung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich deswegen habe ich den nicht. Ich habe den mehr als Kuscheltier.
Gut, wie groß ist euer Sofa?
Groß genug. Okay. Meistens ist es dann so, dass ich in so einer Ecke klemme und irgendwie mir da so ein kleines Fetzchen Sofa ergattern muss und der Hund ausgestreckt und sehr gemütlich den Rest einnimmt.
Ja, aber dann strahlt er bestimmt eine unheimliche Ruhe aus. Und das ist ja dann auch schon wieder schön. Ne?
Ja, und warm ist er, das ist auch sehr wichtig.
Genau. Ja, in dem Zusammenhang würde meine Bekannte Karin sagen, ein treuer Hund, ein braves Pferd sind mehr als 1000 Männer wert. Ich kommentiere das jetzt nicht. Du kannst das gerne, wenn du möchtest.
Also ich finde meinen Mann echt toll.
Ich meine auch.
So ein Hund, das ist natürlich, ja, also der ist eben immer da und der macht auch mal doof, aber das verzeiht man ihm schneller als so ein Mann. Wenn so ein Mann mal doof macht, ne, dann denkt man irgendwie, ja, der weiß das ja, der könnte das jetzt eigentlich besser wissen. Bei so einem Hund denkt man irgendwie, ja, der weiß das jetzt nicht besser, ne? Dem verzeiht man dann auch schneller und ja, insofern, vielleicht ist ein bisschen was dran, obwohl der Spruch natürlich saublöd ist.
Vielleicht ist er auch einfach von früher oder so, ne?
Ja, bestimmt.
Mit Männern hat man halt dann Diskussionen, die dann noch folgen. Und das brave Pferd, das macht halt trotzdem seine Arbeit und diskutiert auch nicht erst. Vielleicht war das so gemeint. Aber
ja, obwohl die ja auch rumbocken, ne? Die Hunde und die Pferde. Ne? Also mein Nachbar, der hat Trakehner und auch so Hengste und so. Also wenn ich das sehe, wenn die mal irgendwie mit einem Pferd vorbeigehen und der Hund läuft dann an den Zaun und bellt, dann bocken die Pferde da auch rum und oder wenn ich eben mit dem Hund gehe, der macht auch Sachen, die ich jetzt nicht so unbedingt will. Aber wie gesagt, dem verzeiht man irgendwie schneller, man denkt irgendwie, ja, das ist dieser Instinkt und aber so ein Mann, dem würde man irgendwie zutrauen, sich darüber hinwegzusetzen und da ein bisschen.
Wahrscheinlich. Gibt es denn Dinge, vor denen du Angst hast?
Also Tiere sind es jetzt erstmal nicht so, vor denen ich Angst habe. Ja, es gibt ja immer Dinge, vor denen man irgendwie Angst hat, ne? Zahnarzt zum Beispiel oder sowas. Aber und dann gibt es natürlich irgendwelche lebensverändernden Dinge, die passieren könnten, die ich jetzt gar nicht näher erwähnen will. War schrecklich. Ja, sowas gibt es immer, aber ich versuche mich damit nicht so viel zu beschäftigen. Wenn solche Gedanken aufkommen, dann denke ich, ah nee, bloß weg und ja, nicht weiter drüber nachdenken. Es kann einem immer irgendwas passieren. Und
also eher ein positiv denkender Mensch, dann also die Gegenfrage, worüber freust du dich? Da gibt es bestimmt wesentlich mehr.
Ja, da gibt es wesentlich mehr. Ich freue mich über alles Mögliche. Also das vom Marienkäfer, den ich sehe, über einen Regenbogen bis hin zu, ja, mein Buch ist erschienen und ich halte es das erste Mal in der Hand oder natürlich ganz viel auch verbunden mit meiner Tochter, wenn bei der irgendwas gelingt und ja, so was weiß ich, sowas wie so ein bestandenes Abi oder so. Und ach, es gibt ganz viel, über das ich mich freue. Festivals.
Ist dein Garten auch bunt?
Ja, nicht so bunt.
Oder mehr grün?
Ja, mehr grün. Also er ist nicht so bunt, wie ich ihn gern hätte. Ich hätte am liebsten so einen richtig tollen Bienengarten, wo irgendwie alles blüht und die Wildbienen auch Futter finden. Und da arbeite ich noch dran.
Ja.
Also ja, bunt wäre mir lieber, aber im Moment ist er hauptsächlich grün. Es ist so ein Waldgrundstück. Also
ja gut, aber das muss ja dann auch entsprechend angepasst werden ans Waldgrundstück. Ne? Dann kann man natürlich nicht alles mit künstlichen Stauden und überhaupt. Da wächst einfach, denke ich, viel auch von selbst. Ne?
Ja, da wächst sehr viel von selbst.
Ja, aber das ist ja auch schön. Also das finden ja Insekten auch gut.
Ja,
also.
ich hab jetzt aber auch entdeckt, das, was da von selbst wächst, da gibt es auch viele tolle Sachen, die man ernten kann. Neulich habe ich Vogelmiere gegessen. Das war das Neueste, was ich entdeckt habe. Das wusste ich noch nicht, dass man das essen kann. Habe ich mir ins Rührei gemacht, war super.
Von meiner Bekannten Karin, die Oma, glaube ich, die sind also auch immer ins Feld gegangen, ja, das, was sie nicht im Garten hatten. Es wachsen ja einfach viele Sachen so im Feld, ne? Von Kräutern, Sauerampfer, sonst was. Aber ich denke, die Kinder und Jugendlichen heutzutage, die kennen das gar nicht mehr. Ne? Es gibt eigentlich.
Ja, meine Tochter schon, die hat ja, früher immer die auch. Augen verdreht, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel Nudeln mit Giersch serviert habe. Das fand sie irgendwie total crazy. Machst du das auch? Sammelst du auch so Zeugs?
Ich habe vieles mir einfach auch zum Teil in den Garten geholt, damit ich nicht immer erst losgehen muss. Also Giersch habe ich jetzt, also das finde ich jetzt nicht so gut, weil das verdeckt meine Blumen immer ziemlich schnell, weil ich habe nämlich sehr viele Blumen. Ich sehe halt zu, dass ich wirklich Bienenwiese auch aussehe und so. Ich habe halt schon viel, was blüht und habe dann aber eben Kräuter. Ach, ich glaube so 20 verschiedene oder so. Ne, da gibt's ja eine ganze Menge. Also da kann man ja schon so einiges machen und das mische ich auch einfach unter. Ja, das würde meine Familie wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt, wenn sie es wüssten, essen. Aber man kann das ja auch einfach ja, genau, dann untermogeln. So als Hauptgericht vielleicht jetzt nicht, aber ansonsten kriege ich das schon gut immer untergebracht. Jetzt die größte Sorge meiner Familie ist jetzt, dass meine Zucchini-Setzlinge so wunderschön geworden sind und ich jetzt 7 Zucchini-Pflanzen habe. Und die mögen sie alle nicht, weder meine Söhne noch mein Mann. Und jetzt fragen sie schon in meiner Nachbarschaft, wer denn davon etwas haben
also
möchte.
Also jetzt haben sie Angst, dass sie den ganzen Sommer Zucchini
ja,
essen
ja,
müssen.
Dass sie und ich sie dann noch einfriere und der Winter auch noch damit.
Ah, okay.
Ja, das ist so mehr so die Sorge. Aber diese kleineren Sachen, so Kräuter und so, also das finden sie nicht so schlimm, weil das finden sie ja einfach nicht so schnell. Da kann ich dann auch die Soße halt farblich anpassen und dann geht das wieder. Da muss man dann einfach ein bisschen mogeln. Ne? Ich habe noch ein paar Fragen. Wir haben da eine Rubrik.
Else lässt Fragen fragen.
Wir haben von Hörern Fragen bekommen. Als erstes kommt Palina.
Baby und Tina ist mein Lieblingsbuch. Kennst du das?
Ja, also ich kenne den Titel und ich kenne, glaube ich, den Film, weil ich den mit meiner Tochter, glaube ich, mal gesehen habe. Das ist ja das, ist das mit Hexen? Das ist das mit den Hexen, nee,
ich
ne?
Das ist bei uns auch nie so von Interesse gewesen. Ist das nicht Bibi Blocksberg, was du meinst?
Ach so, oh, dann verwechsel ich das. Sind Bibi und Tina nicht auch Hexen? Doch, ich glaube, das sind auch
rein.
Hexen.
Doch, hatten wir aber auch nicht.
Vielleicht habe ich dann nur den Bibi Blocksberg-Film gesehen. Aber ich weiß, Bibi und Tina sind auch Hexen. Ich bin mir ziemlich sicher.
Die nächste Frage ist Doro.
Anke, du hast so einen wunderbaren großen Hund. Aber kannst du den auch immer alleine regieren? Vor allen Dingen, wenn ein Hase kommt.
Also, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich kann ihn nicht immer so richtig super lenken. Hasen sind jetzt bei ihm kein Problem. Er hat nicht so einen ausgesprochenen Jagdtrieb. Es ist eher das Problem, wenn ein anderer Hund uns begegnet. Dann muss ich immer zusehen, dass ich ein bisschen Abstand schaffe. Nicht, weil er dem was tun würde, sondern er möchte dann da gerne hin und nicht jeder möchte das. Also nicht jeder andere Hundebesitzer. Also muss ich immer ein paar Meter ausweichen, weil er ist ein Hund, der sehr viel Distanz braucht, um dann normal daran vorbeizugehen. Also ich bin auch schon manches Mal hingeflogen, ist halt eine Dogge, das ist wie ein kleines Pony und wenn der einfach nach vorne springt, dann fliegt jemand wie ich einfach hinterher. Und das hat mir schon sehr viele peinliche Momente gebracht.
Wir haben noch eine Frage von Alfred.
Fütterst du deine Dogge mit normalem Futter oder kochst du extra für den?
Also der kriegt so frisches Fressen. Der kriegt, ich mixe das selber zusammen. Also er kriegt jetzt nichts aus der Dose. Das ist so frisches Fleisch mit geschrabbeltem Gemüse und Haferflocken oder wenn mal Nudeln übrig sind, tue ich da auch Nudeln rein oder Reis. Und ich mixe das selber zusammen, aber es ist nicht gekocht, also es ist roh.
Und wie viel Menge hat er dann ungefähr? Die Nachfrage müsste ich jetzt nochmal stellen. Ja, wie viel Kilo frisst er so am Tag?
Also es ist 1 Kilo Fleisch, was mir als Vegetarierin wirklich eigentlich unangenehm ist. Und ungefähr nochmal das gleiche an Gemüse. Also ich würde sagen, er frisst ungefähr 2 Kilo pro Tag.
Ah ja.
Ja, sein ökologischer Abdruck, Fußabdruck ist jetzt nicht so prima, aber er ist ein toller Kerl.
Also ich finde ihn ganz hervorragend und dafür darf er dann auch gern Fleisch fressen. Ich finde das in Ordnung.
Ja, das ist
ich finde ihn einfach so gut.
Ja, das ist das, was mir daran irgendwie eigentlich nicht so gut passt. Aber naja, so ist es halt. Ich wollte ihn unbedingt haben. Jetzt habe ich halt so einen Fleischfresser.
Das war unsere Rubrik.
Else lässt Fragen fragen.
Ich komme jetzt nochmal zurück zu meinen Fragen, die ich jedem Gast gerne stelle. Das sind einfach so ein paar allgemeine Sachen. Grünkohl oder Döner, wobei bei dir vegetarischer Döner oder eben Grünkohl. Kann man auch ganz hervorragendes Grünkohl-Curry mit roten Linsen draus machen.
Also das habe ich noch nie gemacht und mit Grünkohl habe ich eigentlich, wenn man ihn traditionell betrachtet, sozusagen eher wegen der Fleischbrühe. Ja. Sache, da ein Problem. Und es reizt mich sowieso nicht. Also dann würde ich eher den vegetarischen Döner nehmen.
Aha, gut, wobei, dann muss ich dir ja das Rezept mal geben, weil das schmeckt sehr lecker, dieser Grünkohl, so Grünkohl-Curry mit roten Linsen. Schmeckt
ja, das, wirklich hört, das gut. Hört sich ganz gut an. Da wäre ich dann auch bereit, nochmal auf Grünkohl umzuschwenken.
Ja, die Frage nach der Handtasche Hast du eine Handtasche oder wie transportierst du so wichtige Dinge wie Schlüssel, Taschentücher und?
Also ich habe keine Handtasche, noch nie gehabt. Auch immer ein Problem für mich, weil die Hosen zum Beispiel, die es für Frauen gibt, oft nicht so eine Taschen haben wie die Hosen für Männer. Ganz schlimm ist es bei den Jacken. Frauenjacken haben ja meistens keine Innentaschen. Ich habe mir schon in manche Jacken selber Innentaschen reingenäht. Also soll heißen, ich versuche immer irgendwie meine Klamotten so unterzubringen. Und ja, das klappt auch meistens. Und selbst im Sommer, wenn ich dann irgendwie mal nur so ein Kleidchen anhab oder so, dann ziehe ich mir halt eine Jeansweste drüber, in die ich mir selber Innentaschen genäht habe. Und dann, also meine Jacke ist meine Handtasche.
Ja, super. Ja, dann kann man sie auch nicht liegen lassen. Das ist einfach
ja,
so.
Ja, mich nervt das auch. Also dann hat man immer was dabei und ich hab gern die Hände frei, um irgendwie mich freier zu bewegen.
Das kenne ich. Manchmal vergesse ich dann auch was, weil ich halt alles lose mit mir trage, aber das im Großen und Ganzen geht das auf jeden Fall. Mein Landleben würde ich doch gerne nochmal drauf zurückkommen. Da schreibst du wöchentlich.
Ja, genau. Das ist eine wöchentliche Kolumne für Tageszeitungen. Und die schreibe ich für die Walsroder Zeitung und das Göttinger Tageblatt. Mhm. Eine Zeit lang habe ich sie auch für die Schaumburger Nachrichten
geschrieben. Ja, das habe ich gesehen.
Mhm. Ja, und da geht es eben um mein Leben auf dem Land. Und das reicht von irgendwelchen Begegnungen, die mir da passieren, vom Markteinkauf über Vogelmiere essen oder das, was ich mit meinem Hund erlebe. Eigentlich alles, was mir da so über den Weg fleucht und kreucht, auch Tiere. Zum Beispiel habe ich so ein komisches Tier in der Zwischendecke, das ich noch nie gesehen habe, aber ich höre es immer. Und wir rätseln seit Jahren, es kommt scheinbar jeden Winter wieder, ob es nun ein Marder ist oder vielleicht doch nur die Katze da irgendwie ab und zu mal irgendwo rumspaziert oder können Eichhörnchen auch auf Dachböden sein? Ich weiß es nicht.
Fledermäuse?
Also keine Ahnung, wir fragen es. Es ist ziemlich laut. Also es ist, glaube ich, nicht nur eine Maus. Also sowas eben.
Ja, so das Bewusstsein für das Normale drumherum, das wächst du einfach damit. Das wird einem damit einfach so bewusst, wie viele Kleinigkeiten in der Umwelt eigentlich sind, ohne dass man jetzt weit reisen muss, um irgendwas Schönes zu sehen.
Ja, genau. Also man kann ja auch ganz, ganz lustige Abenteuer auf dem Land erleben. Also und es kommt eigentlich auch tatsächlich ganz gut an. Und mit dem Landleben hatte ich schon viel mehr Lesungen als mit meinen Büchern, muss ich sagen.
Ja, wobei das mit den Büchern und den Kindern und Jugendlichen, also das solltest du vielleicht noch mal etwas forcieren. Ich finde das ganz wichtig, gerade in so Problemschulen. Das wäre bestimmt gut. Also das glaube ich schon.
Ja.
Vielleicht kommt das ja noch mal.
Ja, also wie gesagt, wenn ich also auf Anfrage habe ich das bisher auch immer gemacht.
Ja.
Und also
gut, wow. Dann werde ich mal horchen. Vielleicht kenne ich die ein oder andere Schule ja noch, die da Interesse zeigen würde. Und vielleicht könnte man euch da ja zusammenbringen. Das würde ich gut finden.
Ja.
Worauf können wir uns so in nächster Zeit freuen? Was sind so deine Pläne? Was hast du
vor? Der nächste Plan ist tatsächlich, aus dem Landleben ein Buch zu machen.
Schön.
Und das bin ich halt, also erstens werde ich das auf diesen Lesungen sehr häufig gefragt. Und dann habe ich halt von diesem Landleben kein Buch, das was sehr schade ist. Und werde da sehr häufig nachgefragt und jetzt habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt eben selber. Bisher konnte ich das irgendwie nirgends loswerden, niemand wollte das machen, also kein Verlag. Und jetzt werde ich das einfach selber machen und dann gibt es das wahrscheinlich ab Herbst.
Ah ja, super.
Also das ist erstmal der Plan.
Vielleicht könntest du ja so nochmal ein Thema aufgreifen, würde mir jetzt am Herzen liegen gerade. Ich habe jetzt die Tage wieder in der Zeitung gelesen, immer mehr fallen durchs Abi, immer mehr brechen ihr Studium ab. So vielleicht doch nochmal was für junge Heranwachsende auch so. Vielleicht hast du da ja mal eine Idee. Mhm. Das würde ich richtig gut finden, weil es muss ja irgendeinen Grund haben. Ich meine, ja, also aus irgendeinem Grund brechen ja so viele ab und wissen dann eigentlich nicht so richtig, warum und wieso. Und also ich denke, das ist einfach auch so ein Thema, was bestimmt interessant wäre.
Ja, klingt auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz reisen, reist du, verreist du weiter weg und so weiter? Also du hast ja den Hund auch einfach oder?
Ja, das ist tatsächlich beim Verreisen immer so ein bisschen Ja, der Stopper sozusagen. Also weil wenn ich weiter weg will, dann möchte ich das natürlich auch gerne wenigstens so 3 Wochen machen, damit es sich dann auch so ein bisschen lohnt und man sich schön umgucken kann und so. Und dann ist es immer so dieser Moment so, ja, okay, da musst du dir jemanden für den Hund organisieren, das ist kompliziert und anstrengend. Und da ist vielleicht schon mal die ein oder andere Reise dann noch nicht passiert. Aber wir haben schon tolle Reisen gemacht. Ich war zum Beispiel mit der Family, wir sind gepatchworked und da gibt es also nicht nur meine Tochter, sondern mein Mann hat auch einen Sohn. Die Kinder sind aber gleich alt. Insofern passt das auch ganz gut und mit denen haben wir schon tolle Reisen gemacht. Also die letzte war Namibia und Südafrika.
Mhm, super.
Und das ist auch ein Land darüber, dass das Buch Regenbogenasche, das spielt da sehr viel. Und das ist ein Land, das mag ich sehr. Das ist einfach optisch sehr, sehr schön. Und zum Beispiel in Namibia ist das so, wenn man da mit dem Auto rumfährt, dann hat man einfach trotzdem gute Laune. Also hier, auch wenn du hier auf Straßen rumfährst, dann hast du ja meistens Asphalt und das ist so grau und das bist du auf der Autobahn und so. Wenn du durch Namibia fährst, dann fährst du ganz, ganz viel auf diesen Sandpisten und die haben ja diese rötliche Erde und das sieht so schön aus. Du hast einfach nur von diesem rötlichen Straßen schon gute Laune. Das ist einfach schön.
Ja, die Farben einfach. Mhm. In Namibia bin ich noch nicht gewesen, aber in Südafrika, da sind wir auch quer durchgefahren, irgendwie, ich glaube, 4000 Kilometer. Und das fand ich schon, also auch einfach so das Schönste, was ich bisher gesehen habe.
Ja,
das auch genial.
Muss ich auch sagen, Namibia und Südafrika ist echt, wir waren auch in Kapstadt und dann auch so ein bisschen um Kapstadt drumrum. Mhm. Und das mag ich auch sehr. Also so, ich sag mal so, vielleicht die 40 Kilometer von Kapstadt entfernt in so kleinen Orten, das fand ich schon toll.
Ja, Anke, ich danke dir für das Gespräch. War sehr nett.
Ja,
ich hoffe, wir sehen uns mal
wieder.
Ja. Und ich wünsche dir weiterhin erstmal viel Erfolg.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
Das war der Podcast für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, bewertet diesen Podcast, abonniert ihn und sagt es euren Freunden weiter. Wenn ihr eine Idee habt, wen ich als nächsten Gast einladen kann, schickt mir dies gern per Mail an elseelseelse@gmx.de. Und falls ihr Anke für eine Lesung buchen möchtet, leite ich das gerne weiter, auch unter elseelseelse@gmx.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Else.